Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Am 7. Oktober 2023 greifen Hamas-Terroristen Israel an und Israel beginnt einen Krieg in Gaza. In Harvard am gleichen Tag kommen 30 Studentengruppen zusammen. Sie veröffentlichen einen Brief, in dem sie Israel die vollumfängliche Verantwortung für die Gewalt geben.
The black brother and the Palestinian brother, the brothers in arm, we are one and the same.
Und das war der Startschuss für monatelange Proteste auf den Geländen der Hochschulen überall in den USA. Eine schwierige Situation für Präsident Joe Biden und eine sehr schwierige Situation für jüdische Studierende, die sich zum Teil nicht mehr in die Unis getrauen. Monate später sieht der Alltag anders aus. Die USA haben einen neuen Präsidenten. Viele Hochschulen haben nach den Gaza-Protesten Reformen angepackt, zum Teil ihre Leitungen ausgewechselt oder auswechseln müssen, und die Proteste selber sind verstummt. Und trotzdem, das reicht Donald Trump nicht. Kurz nach Amtsantritt verkündet er die Überprüfung der staatlichen Unterstützung von Universitäten und Hochschulen. Und als Grund nennt er Antisemitismus an den Hochschulen im Zuge der pro-palästinensischen Demonstrationen.
Very antisemitic when you take a look, whether it's Columbia, Harvard, Princeton. I don't know what's going on, but when you see how badly they've acted, and in other ways also. So we'll be looking at it.
Michael Hagner, stimmt das? Haben wir ein Antisemitismusproblem an den amerikanischen Unis?
Ich finde, man muss ganz wichtig festhalten, Protest gegen den israelischen Krieg in Gaza finde ich legitim. Und das ist in einer Demokratie garantiert, dass man diese Kritik äußern kann. Der Antisemitismus fängt quasi einen Schritt weiter an. Und das ist, wenn das leibliche Wohl von Studierenden an den Universitäten oder in welchem öffentlichen Raum auch immer nicht mehr gewährleistet ist. Mhm. Und wenn bestimmte Formeln geäußert werden, die seit langer Zeit quasi auf der Agenda wie ein stumpfer Baumstamm irgendwie ständig wiederkehren, Das ist zutiefst gegen die Idee der Universität. Und gegen solche Ausschreitungen, gegen Gewalt aller Art, muss der Staat vorgehen. Die Pflicht hat er.
Dann finden Sie es gut, was Trump jetzt eingeleitet hat?
Naja, das, was Trump eingeleitet hat, ist eine Katastrophe, weil das eine Nebelkerze ist. Es ist ja ein interessantes Phänomen, dass Diktatoren und möchte gern Diktatoren immer meinen, sie müssen irgendeinen Anlass haben, um mit ihrer Gewalt loszuschlagen.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute besprechen wir die Frage, was es für eine demokratische Gesellschaft bedeutet, wenn der US-Präsident die Wissenschaftsfreiheit radikal in Frage stellt. Und ich freue mich, dass wir mit Professor Michael Hagner, einen ausgewiesenen Experten für Wissenschaftsforschung, im Studio begrüßen dürfen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind ja seit wenigen Monaten emeritiert.
Seit drei Monaten.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut dabei.
Fantastisch.
Wie fest beschäftigt Sie noch das, was jetzt gerade in den amerikanischen Universitäten passiert?
Das beschäftigt mich jeden Tag. Jeden Tag, und zwar nicht nur 5 Minuten. Und die Besorgnis ist groß, weil Wissenschaft ist viel fragiler, als man denkt. Mhm. Und diese Handlung von Trump, diese aggressive Attacke, diese Einschüchterung, diese Bedrohung der Universitäten, und Harvard ist ja quasi nur die berühmteste von denen.
Die älteste, oder?
Ist die älteste, die berühmteste und wahrscheinlich die wichtigste Universität der Welt. Aber das ist ja nur Teil eines ganzen Bündels von Initiativen, von Maßnahmen, von Dekreten, von Verlautbarungen, von Bedrohungen nehmen sie die Kürzungen der Budgets für staatliche Forschungsförderung, insbesondere in den Bereichen Wissenschaft, alternative Energieversorgung, Gesundheit und Bildung. Mhm. Neueste Entwicklung jetzt, es gibt Budgetverhandlungen für 2026. Die National Science Foundation, das Pendant zum Schweizer Nationalfonds in den USA, steht vor einer Kürzung um 60%.
Oha.
Und dann können sie eigentlich die Wissenschaft zumachen, weil ja nicht unbedingt die Professorinnen und Professoren mit einer Festanstellung sofort rausgeschmissen werden. Auch das will ich nicht ausschließen, aber das ist ja erstmal nicht das, was passiert. Sondern was passiert ist, dass die jungen Doktoranden und Postdocs kein Geld mehr kriegen und auf einmal auf der Straße stehen. Mhm. Und damit werden ganze engmaschige Forschungsketten einfach unterbrochen. Mhm. Und das verträgt Wissenschaft, das verträgt Forschung überhaupt nicht gut. Mhm. Überhaupt nicht gut.
Wir werden nachher auf die Konsequenzen noch eingehen. Ich möchte gerne noch nachfragen, was Sie denn hören von Ihren Kontakten, wie denn gerade angesichts dieser Bedrohung, dass jetzt da massive Kürzungen noch kommen, wie denn die Stimmung unter den Wissenschaftlern ist?
Also zum einen ist da eine große Verunsicherung da. Es gibt ja nicht wenige Europäerinnen und Europäer, die in die USA gegangen sind, weil sie der Meinung sind, das ist der beste Ort, um Wissenschaft zu machen. Stimmt auch. Mhm. Stimmt auch. Bis jetzt.
Ja.
Bis jetzt. Und das kann man schneller gewaltig demolieren, als man es aufbaut. Und das betrifft eben keineswegs nur, das ist ja das Nächste, also da denkt man, Antisemitismus, das sind diese Studiengänge für Postkolonialismus und für Gender Studies und diese ganzen schlimmen Sachen.
Diese
Reizbegriffe, genau. Denen man sich so wunderbar irgendwie abarbeiten kann und man hat sofort eine Hormonausschüttung und dann ist das Denken schon behindert.
Ja.
Nein, es betrifft die Physik, es betrifft die Ozeanographie, es betrifft die Immunologie, alles, was mit Impfungen und es kann ganz schnell mal die Evolutionsbiologie betreffen, die ja nicht der Meinung ist, dass der Mensch von Gott abstammt, sondern dass der Mensch ein Naturwesen ist und dass die Vorläufer gemeinsam sind mit den Primaten, die wir kennen. Mhm. Und da gibt es ja nun in den USA seit 100 Jahren diese großen Auseinandersetzungen zwischen Evolutionsvertreterinnen und Kreationisten. Es kann alle möglichen Disziplinen in den Geistes- und Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und der Medizin und vielleicht auch in der Juristerei betreffen. Mhm. Alle.
Alle, die irgendwie in einer Grundkonfliktsituation stehen zur Magerbewegung, sei
so
es in der in Klima,
so ist das.
Justiz.
So ist das.
Oder
so ist das.
Aber man muss schon festhalten, bis jetzt ist jetzt noch nicht konkret eingegriffen worden von der Trump-Regierung. Es steht einfach als Drohung im Raum.
Schlimm genug. Es ist nicht konkret eingegriffen worden in der Weise, dass jetzt Wissenschaftlerinnen an den Universitäten rausgeschmissen worden sind.
Mhm.
Es sind durch die Budgetkürzungen in den Förderinstitutionen, die sich also so auch ein bisschen auf der Schnittstelle von Wissenschaft und Medizin und Gesellschaft bewegen, da sind laut New York Times schon Zehntausende von akademisch ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlassen worden oder haben gekündigt.
Oha.
Zweites Beispiel, es gibt ja nicht nur den IPCC-Report alle paar Jahre über das Klima, wo alle Daten zusammengetragen werden. Nein, die Amerikaner haben auch einen nationalen Klimareport. Trump hat alle rausgeschmissen.
Mhm.
Den Report wird es nicht mehr geben.
Mhm.
Und da haben einfach die besten Klimaforscher freiwillig daran mitgearbeitet.
Okay.
Das sind schon Eingriffe. Da kann man nicht sagen, es sind nur Drohungen. Das sind ganz massive Eingriffe in die wissenschaftliche Tätigkeit.
Mhm.
Und das ist zutiefst vergiftet.
Und wenn Sie sagen vergiftet, dann befürchten Sie auch einen gesellschaftlichen Schaden, den diese Maßnahmen auslösen?
Vor zwei Wochen hat es diesen Protestbrief gegeben, der zuerst, glaube ich, von 60 Präsidenten, Präsidentinnen der Universitäten und der Colleges unterschrieben worden ist. Inzwischen sind es 250. Mhm. Und da werden die Gefahren aufgezählt, die es bedeuten kann, wenn die Politik so in die Wissenschaften und deren Institutionen interveniert. Und jetzt kommt der wichtigste Satz, den lese ich einfach vor, weil er so wichtig ist. Also es wird erstmal gesagt, ja, also die Kreativität kommt zu kurz, die Innovationen kommen zu kurz, die ökonomische Entwicklung, auch die kulturelle Entwicklung, all das kommt zu kurz. So, und dann kommt der Höhepunkt und sie sagen, most fundamentally, also am allerwichtigsten, America's colleges and universities prepare an educated citizenry to sustain our democracy. Mm-hmm. To sustain our democracy. Mm-hmm. Das heißt, die wichtigste Aufgabe einer Universität besteht darin, dass sie Menschen erzieht und ausbildet, die nicht nur für den Erhalt der Demokratie einstehen, sondern das auch weiterentwickeln können.
Aber Universitäten gibt es ja auch in autokratischen Ländern.
Gibt es.
In China macht ja auch Spitzenforschung.
Man sollte sich nicht der Meinung hingeben, in diktatorischen Staaten kann es keine Spitzenwissenschaft geben. Das ist faktisch falsch. In China gibt es Spitzenwissenschaft. Es gab in Stalins Sowjetunion Spitzenwissenschaft. Es gab in Nazi-Deutschland Spitzenwissenschaft. Mhm. Da sollte man sich keine Illusionen machen. Mhm. Was die Universität verraten hat oder verrät in solchen Situationen, ist ihre gesellschaftliche Würde und Verpflichtung für eine freiheitliche, aufgeklärte Gesellschaft einzustehen. Mhm. Und das ist die Idee der modernen Universität, mindestens seit Immanuel Kant. Mhm. Dann politisch versucht umzusetzen von Wilhelm von Humboldt in Berlin. Mhm. Wenn Sie mich fragen, wo ist die Humboldtsche Idee noch am ehesten realisiert? Dann nicht in der Schweiz und nicht in Deutschland, sondern in Harvard.
Ah, okay. Das ist wirklich erstaunlich, oder? Weil das bringt diesem ganzen Konflikt nochmals eine Symbolik, wo man nicht mal weiß, ob Trump dem das so bewusst ist, was für eine Symbolik da herrscht.
Ist ihm wahrscheinlich nicht bewusst. Ist ihm nicht bewusst. Ja. Also Steve Bannon ist es bewusst, ja. seinem rechtsextremen intellektuellen Spezi.
J.D. Vance auch.
Vance ist es bewusst. Peter Thiel ist es bewusst. Also den Leuten, die selbst an den Elite-Universitäten studiert haben und die wissen, wer Kant ist, denen ist das bewusst.
Wie erklären Sie sich das? Wie erklären Sie sich diese Wut der Republikaner und insbesondere dieser Gruppe von Männern, die Sie jetzt aufgezählt haben, auf diese alterwürdigen Universitäten?
Weil die Universität in der Version von Kant bis Derrida ein Ort ist, der ein Denken privilegiert und der ein Denken erfordert, das, und das sagt Derrida zum Beispiel explizit, auf die Wahrheit gerichtet ist. Das heißt, was ist das Business einer Universität? Die Wahrheit. Mhm. Und das impliziert natürlich auch, dass um diese Wahrheit gestritten wird. Mhm. Und dass das ein Ort ist der Erkenntnis und der Forschung und der Unabhängigkeit des Denkens vorbehalten bleibt, in den die Politik, weil sie laut Kant an der Macht orientiert ist, nicht intervenieren darf, weil damit verschmutzt sie quasi diese Arbeit.
Führt aber dazu, dass die Universität in einer Art Elfenbeinturm sich befindet, dass die, ja,
Sie sagen es.
Und da kommen wir,
Sie sagen ich nehme es. Da an, kommen wir zu
Wokism,
Problemen.
Ne?
Da kommen wir zu Problemen. Die Idee ist natürlich die, dass die Universität mit dieser Verpflichtung auf die Wahrheit, die keine Autoritäten akzeptiert, bei der im Prinzip jeder junge Student gegenüber dem berühmten Professor Recht haben kann. Mhm. Dieses Prinzip ist ja eigentlich eines, was auf die Demokratie hinleitet. Aber die Gefahr ist, Sie haben das richtige Stichwort gebracht, Elfenbeinturm, Ivory Tower, dass also Universitäten sich abkapseln und quasi ihre eigenen Regeln haben, ihre eigenen Werte. Das sollen sie zu einem Teil auch. Das ist eigentlich auch ihre Aufgabe. Mhm. Aber wenn sie sich zu sehr abschotten und zu sehr auf diesem Prinzip beharren und zu weit weg sind vom Rest der Gesellschaft, dann gibt es ein Problem.
Und wenn ich jetzt wieder die Perspektive ändere, dann ist eigentlich diese Autonomie, die herrscht in diesen, ich sage jetzt mal in Harvard, aber auch in den anderen Universitäten, ist natürlich eine Zumutung für eine Person wie Trump, der eigentlich über alles herrschen möchte und Zugriff haben möchte.
Ja, aber damit definieren Sie ja exakt einen Diktator. Ja? Weil Diktatoren und möchtegern Diktatoren wollen auf alles Zugriff haben. Mhm. Nichts, was ihrer Macht entgegenstehen könnte, was auch dem substanziell etwas entgegensetzen kann und was bisher es verhindert hat, dass diese Macht quasi absolut werden konnte, muss natürlich nicht nur als Gegner, sondern als Feind dargestellt werden. Dass diese interessante Differenzierung zwischen Gegner und Feind muss man ja noch mal ganz kurz bedenken. Der Feind ist quasi nach Carl Schmitt derjenige, den ich wirklich mit allen Mitteln bekämpfen muss. Und ich würde Mr. Vance auch zutrauen, dass er das weiß. Das sind keine Gegner. Das sind keine Adversaries. Das sind nicht Leute, mit denen man sich streitet. Sondern das sind eigentlich am Ende des Tages Gruppen, die vernichtet oder sagen wir nicht vernichtet, das ist vielleicht zu stark, sondern unschädlich gemacht werden müssen.
Aber Sie glauben, dass Trump und Vance das wollen?
Bei Vance bin ich mir relativ sicher und bei Trump glaube ich, dass der das aus einem hormonell fehlgeleiteten Bauchgefühl heraus tut.
Wenn man das jetzt wieder zurückgeht auf den Anlass unseres Gesprächs, nämlich das, was rund um den 7. Oktober und danach passiert ist. Also es geht um viel mehr in diesem Konflikt als ein Kulturkampf und vor allem um Antisemitismus. Das müssen wir jetzt einfach mal so festhalten.
Nein, das ist genau richtig, dass Sie das so auf den Punkt bringen. Und darum geht es mir auch, das klarzumachen. Die Universität hat ja eine 1000-jährige Geschichte. Die ist interessant, die ist wechselvoll, die ist ruhmreich, häufiger dann leider auch nicht so ruhmreich. Mhm. Aber es zeigt immer wieder die Möglichkeit, die in einer Universität steckt und die eine Universität hat, nämlich genau diese Freiräume für ein Denken, das nicht Mainstream ist, das nicht sich an den Lehrmeinungen und Dogmen orientiert, das in ein offenes Terrain gehen kann, dass das immer noch ein Ort ist, wo das stattfinden kann. Mhm. Und das sind Momente, die die Universität sehr fragil machen und die also dazu führen, dass das ganz, ganz schnell behindert werden kann.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Was passiert denn mit der Wissenschaft oder wenn die Politik versucht einzugreifen in die Forschung? Was ist denn die große Gefahr?
Die Gefahr ist zum einen, dass die Wissenschaft, und vor allem, man muss dann einfach sagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach ihre Orientierung verlieren, die Fährte verlieren, die Mentalität verlieren, die für eine solche Arbeit notwendig ist. Denn diese unabhängige Arbeit erfordert eben Aufmüpfigkeit, erfordert einen gewissen Trotz, eine gewisse Widerspenstigkeit, enorm viel Disziplin und Aufopferung, das sage ich jetzt ganz ohne Pathos, es ist einfach so. Und wenn diese Mentalität verloren geht, dann haben Sie eine Forschung, die weitgehend 0815 ist und Mainstream ist. Mhm. Und der andere Punkt ist, dass die Universitäten genau diese Aufgabe zur Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Demokratie nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Und ein dritter Punkt ist, dass Wissenschaften über lange Zeit ein hohes Maß an Vertrauen genossen haben, auch und gerade von Nichtwissenschaftlern. Mhm. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist, dann kommt es einfach zu einer großen Verunsicherung, zu einer großen Desorientierung. Und dann sind eben alternative Fakten und Post-Truth und all diese Begriffe, die da quasi als Trump zum ersten Mal Präsident wurde, die sind dann auf einmal leicht ins Spiel zu bringen. Und das führt einfach zu einer Art von, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen komisch, epistemischen Populismus, der einfach sowohl für die Moral als auch für das Denken und für die Arbeit an den Problemen verheerend ist.
Ich komme nochmal auf diese eine Frage zurück, aber China hat aber trotzdem eine gute Forschung und bringt trotzdem
gute... In Teilen. China hat in Teilen sehr gute Forschung, beispielsweise im Bereich der
künstlichen Intelligenz.
Aber wozu dient denn das? Machen wir uns doch nichts vor. Das ist alles dazu da, um den Überwachungsstaat zu perfektionieren. Das ist George Orwell mal Aldous Huxley im Quadrat. Mhm. Ja? Mhm. Und was die Mathematik und was die konkreten technischen Forschungen betrifft, habe ich davor Respekt und Hochachtung. Was die moralischen und gesellschaftlichen Umgangsformen damit, und das ist nicht jetzt irgendeine Anwendung, die dann später gemacht wird, sondern da gehören Forschung und Anwendung so ziemlich zusammen, das halte ich in politischer und zivilisatorischer Hinsicht für verhängnisvoll. Mhm.
Im jüngsten Beispiel hat man es auch gesehen, in China Corona-Zeiten, da hat der Staat einen Riegel vorgeschoben und die Erkenntnisse, die wahrscheinlich irgendwo in einer Schublade liegen, einfach die Schublade zugelassen. Ne?
Genau. Und erinnern Sie sich mal an den chinesischen Impfstoff. Ja, die waren ganz schnell, hatten die da so einen der traditionellen Impfstoffe, früher als alle anderen, haben angefangen zu impfen. Ja, was ist die Effektivität, was ist die Wirksamkeit dieses Impfstoffs? Haben wir dann einfach nichts mehr davon gehört. Ja. Nee. Dann ist das einfach durch die Impfstoffe von BioNTech und von Moderna, durch die Messenger-RNA-Impfstoffe quasi dann so wie so eine Welle, nicht? Also weggespült worden. Aber auch da hat die chinesische Politik eine Geheimhaltungsstrategie gefahren, die für Wissenschaften einfach verheerend ist.
Mit diesem Bild dieser Methoden, wie Sie beschrieben haben, wie Sie die Chinesen anwenden, würde ich gerne jetzt noch einmal zurück über den Pazifik gehen, zurück in die USA. Wo erwarten Sie, dass die Trump-Regierung Einfluss nimmt auf die Wissenschaft und sagt, stopp, das wollen wir nicht?
Also einen vollständigen Stopp wird es nicht
geben. Also Stopp meine ich nicht.
Aber massive Behinderungen wird es geben in den Forschungen, die geldaufwendig sind. In der Genderforschung wird das nicht so passieren, weil das sind textgestützte Forschungen, die vielleicht mit qualitativen Interviews und relativ unaufwendiger Forschung einhergehen. Wenn eine Genderabteilung in irgendeiner Uni zugesperrt wird, dann wird sie wahrscheinlich an einem anderen Ort weitermachen. Mhm. Also das betrifft die Geisteswissenschaften nicht so. Je mehr Apparaturen, je mehr das technikgestützt ist, je mehr diese Leute auch empfindliche Messinstrumente an den verschiedensten Orten zum Beispiel der Welt oder der USA unterhalten müssen, da kann es passieren. Also Klimaforschung. Ich glaube, da wird es passieren. Weil die ist extrem kostenintensiv und die haben relativ aufwendige Berechnungen und relativ aufwendige Modelle. Und ich glaube, dass da versucht wird, einerseits die Forscherinnen und Forscher einzuschüchtern und indem jetzt quasi denjenigen, die den nationalen Klimabericht geschrieben haben, wie wir vorhin gesagt haben, der Stecker gezogen wird, passiert das schon. Und das wird über einfach Einfrieren von Geldern, wird das so weitergehen.
Die betroffenen Universitäten, die gehen ja sehr unterschiedlich mit den Drohungen um oder mit den Entscheidungen um. Wir haben einerseits die Columbia University als prominentes Beispiel in New York, die hat eingelenkt, die hat gewisse Programme eingestampft. Und eben Howard, die älteste Universität der USA, verklagt die Trump-Regierung. Welcher Weg ist der richtige?
Ich bewundere Harvard und sie machen es genau richtig. Der Präsident von Harvard, Garber, ein gestandener Mediziner und Ökonom, der eigentlich in einem Alter ist, wo man denkt, jetzt kannst du mal ein bisschen Ruhe machen, hat klar verlautbaren lassen, und auch diesen Satz sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, keine Regierung sollte vorschreiben, was private Universitäten lehren dürfen, wen sie einstellen und welche Forschung sie betreiben. Das ist ein Kantianer. Ja? Das kommt von Kant. Also das ist exakt die Idee einer Freiheit der Wissenschaften, wie sie von Kant und etlichen danach formuliert worden ist. Und das ist genau richtig.
Man könnte auch sagen, Howard kann es sich ja auch leisten. Ne?
Das ist gemein. Das stimmt natürlich, weil Harvard als Privatuniversität unabhängig ist. Und deswegen ist es notwendig, dass Harvard mit gutem Beispiel vorangeht. Aber es sollte für jede Universität und auch für staatliche Universitäten der Maßstab sein. Und eben, wie gesagt, diesen Protestbrief mit der Förderung der Demokratie, den haben sehr viele unterschrieben, auch staatliche Universitäten und Colleges. Und es stimmt, dass der Reichtum von Harvard ihnen die Möglichkeit gibt, die enormen Prozesskosten, die zu erwarten sind, zu überstehen und dass weniger reiche Universitäten das nicht könnten. Aber das ist nicht das Problem von Harvard. Das ist das Problem der amerikanischen Gesellschaft, dass da jenseits von Trump und auch viel früher schon etwas massiv falsch gelaufen ist in diesem Land. Man muss sich ja die Frage stellen, was ist das für ein Land und was ist in diesem Land falsch gelaufen, dass solche Figuren wie Donald Trump und Elon Musk und Vance so hoch kommen können und so viel Macht und so viel Schaden anrichten können, ja?
Das sind, und wir füllen diese, die Sendungen seit Monaten
und
darüber.
Diese, genau. Und diese Frage werden sich natürlich auch Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten wieder vermehrt vorlegen.
Genau, das müssen. Muss man erforschen.
So jetzt. Ist das. Sie Weil haben, es gibt keine einfache Antwort darauf.
Ja, auf jeden Fall. Also das werden wir auch jetzt in dieser Sendung nicht klären können. Sie selber waren ja an der ETH in Zürich, eine der renommiertesten Universitäten, Hochschulen in Europa. Zeitgleich mit den Diskussionen über den Druck, den die amerikanischen Hochschulen aushalten müssen, kam ja immer gleich der Hinweis, ja, vielleicht könnte man diese Wissenschaftler aus den USA wieder zurückholen nach Europa. Da kommt plötzlich wieder dieses Konkurrenzdenken hervor und weniger eine Art solidarisches Denken zwischen den Hochschulen, dass man sich wehrt. Trotzdem die Frage, also werden die europäischen Hochschulen davon profitieren?
Das bleibt abzuwarten. Also wer profitieren wird, sind europäische Spitzeninstitutionen wie die ETH. Die wird profitieren, ganz sicher. Die Max-Planck-Gesellschaft wird profitieren. Einzelne Spitzeninstitute in Frankreich, im CNRS, in Großbritannien, Kanada und Australien werden profitieren. Ob jetzt die anderen Schweizer Universitäten und deutsche und österreichische Universitäten so viel profitieren werden, weiß ich nicht. Ist schwer zu sagen. Sie werden möglicherweise keine Spitzenwissenschaftlerinnen, die schon internationales, großes Renommee haben bekommen. Sie werden vielleicht die Postdocs bekommen. Aber das ist vielleicht sogar wichtiger. Und diesen Postdocs, die da kommen aus den besten Instituten, denen in Europa die besten Arbeitsmöglichkeiten zu geben, das könnte sich in 10, 15, 20 Jahren enorm auszahlen. Aber dafür braucht man einfach ein bisschen Geduld und Weitsicht.
Die im Moment in den USA nicht gerade herrscht.
Kann man so nicht sagen.
Michael Haugner, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Heute zum Konflikt zwischen der Regierung Trump und den US-Elite-Universitäten. Falls ihr euch auch vertiefen wollt in ein Thema, in die Geopolitik, dann löst doch ein Abo bei der NZZ. Würde mich freuen. nzz.ch/abo. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.